Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Stehen wir vor einer solaren Revolution? Also wird uns insbesondere die Photovoltaik dabei helfen, unsere globalen Klimaschutzziele zu erreichen? Wir beobachten ja derzeit weltweit, dass die Solarbranche boomt in allen Ländern oder in den zentralen Industrieländern. Aber ist das der Weg, den wir gehen können, wenn wir ihn weiterführen, um die Klimaschutzziele zu erreichen? Das wollen wir uns in der heutigen Folge mal etwas genauer anschauen. Wo stehen wir? Wo geht die Reise hin? Was haben wir für Möglichkeiten? Die englische Zeitschrift The Economist hat in einer der aktuellen Ausgaben mal die Solarbranche etwas beleuchtet und sogar das solare Zeitalter ausgerufen. Und die Frage ist, ist das berechtigt? Denn klar, die Solarbranche läuft, also wir beobachten das ja in Deutschland. Zubau letztes Jahr neue Rekordwerte erreicht. Und das ist das, was wir auch global sehen. Aber ist das der Weg, den wir gehen werden? Denn wenn man das mal vergleicht jetzt mit den fossilen Energieträgern, Kohle, Öl und Gas, und theoretisch können wir die Kernenergie auch noch dazu zählen als konventioneller Energieträger, dann sind wir ja noch weit, weit davon entfernt, dass die Erneuerbaren, Solar, aber natürlich auch Wind, Wasserkraft, Biomasse, einen wirklich nennenswerten Beitrag leisten zur Energieversorgung. Also Stromversorgung, ja, da sind wir auf einem guten Weg. Aber entscheidend muss ja sein, dass wir die Energieversorgung umstellen, weiterentwickeln, dekarbonisieren. Und sind wir da auf dem richtigen Weg? Schauen wir uns das mal an. Tatsächlich beobachten im Moment ein exponentielles Wachstum. Also 6% des elektrischen Energiebedarfs wird abgedeckt durch Solar. Das sind so knapp 1% des weltweiten Primärenergiebedarfs. Mal ein bisschen aufpassen, der Vergleich beim Primärenergiebedarf ist so ein bisschen schwierig, wenn wir erneuerbare und fossile Energieträger vergleichen oder Energiesysteme vergleichen, weil natürlich der Primärenergieträger bei Kohle ist die Kohle und bei Solar ist dann entsteht Strom und den müssen wir noch umwandeln, wenn wir aus Kohle Strom machen wollen. Also der Vergleich hinkt etwas, also wir ersetzen nicht den Primärenergiebedarf, indem wir Kohle substituieren durch Strom. Eigentlich geht es dann eher um den Endenergie- oder Nutzenergiebedarf. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber um so mal ein paar Zahlen vergleichen zu können, also wir sind da auf einem sehr guten Weg. Und es ist halt eine wahnsinnig schnelle Entwicklung, die erstmal positiv stimmt. Also weltweit hat es 2004, also vor 20 Jahren, hat es ein Jahr gedauert, um 1 Gigawatt Leistung zu installieren. Gigawatt, das ist ja keine Zahl, die uns heute mehr erschreckt, wenn man in Deutschland letztes Jahr so rund 14 Gigawatt installiert. Also 2004 waren es weltweit 1 Gigawatt. In 2010, also 6 Jahre später, hat es nur noch einen Monat gebraucht, um ein weiteres Gigawatt zu installieren. Also klar, das ist nicht zugebaut, aber was so die Entwicklung angeht, in 2016 weltweit nur eine Woche und in 2023 an einem Tag. Das heißt, wir haben an einem Tag global im letzten Jahr 1 Gigawatt Leistung installiert. Also das ist eine wahnsinnig schnelle, exponentielle Entwicklung. Und wir werden im 24 erwarten, also Bloomberg erwartet, dass wir so zwischen 500 und 650 Gigawatt an Leistung installieren werden. Das ist ein exponentielles Wachstum. Das ist positiv. Wo kommt das her? Klar, der Preis fällt. Und zwar sehr schnell bei Solar. Aber dadurch, dass insbesondere in China, und da kommen wir dann gleich auch zur kritischen Sichtweise, aber China massiv die Produktionskapazitäten ausbaut, staatlich subventioniert, das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Aber China ist da der Treiber, denn 90% des Siliziums, 96% der Wafer, also das ist dann, sind dann die Basis, dann die Basis für die Solarzelle, 89% der Solarzellen und 81% der Solarmodule kommen aus China. Also China beherrscht den globalen Markt. Die haben die komplette Wertschöpfungskette im Griff. Mit den daraus resultierenden Vorteilen und Nachteilen. Denn klar ist, also Vorteil ist, wir beobachten dadurch einen starken Preisverfall, weil die chinesischen Unternehmen natürlich einen sehr starken Fokus oder ihre Produktionskapazitäten so ausgebaut haben, dass sie einfach weiterhin die Preise drucken können. Das wäre jetzt also von, na, die Frage, wo fängt man an? So 2014 waren wir ungefähr bei 80 Cent und wir sind jetzt bei unter 10 Cent pro Watt gefallen. Also das ist ein dramatischer Rückgang, der getrieben ist in China durch ja auch staatliche Subventionen. Also die Unternehmen, die Solarunternehmen in China bekommen halt Unterstützung, Steuerbefreiung. Wir haben Energiekosten deutlich günstiger, als das eine europäische oder US-amerikanische Konkurrenz hätte. Damit lässt sich natürlich wenig machen. Aber was man auch beobachtet im Moment in China, dass die Unternehmen, also dass die wirtschaftlichen nicht auf gesunden Füßen stehen. Aber dennoch wird dieser Ausbau vorangetrieben, um einfach die Marktmacht weiter auszubauen und zu stabilisieren. Tatsächlich ist zu erwarten, dass jetzt in den nächsten Jahren die Produktionskapazitäten sich also dahingehend entwickeln, dass die 1,7 Terawatt an Kapazität, also Produktionskapazität erreichen werden. Das ist schon also eine Riesenhausnummer. Heißt also schon mal, wir sind auf einem sehr guten Weg, was die Verfügbarkeit von Solarmodulen, das ist jetzt erstmal der entscheidende Faktor, was das angeht. Also der Markt dominiert komplett durch China. Wir werden weltweit, wir stehen im Moment so rund bei 1,5 Terawatt Produktionskapazität. Wir werden bis 26 voraussichtlich die 2 Terawatt Produktionskapazität global überschreiten, macht China, dann haben wir noch Indien als zweite große Nation, USA, Europa, naja, wir spielen da nicht so eine richtige Rolle. Wir haben ein paar Produktionskapazitäten, aber so wirklich viel ist das tatsächlich nicht. Und da stellen Sie sich die Frage, haben wir auch schon mal diskutiert, müsste man dort nicht einschreiten. Aber erstmal für den weltweiten Boom ist das erstmal ein guter Treiber. Klar, wenn irgendwann China sagt, wir stoppen unsere Produktion oder es werden Zölle erhoben, es gibt irgendeine Art des Wirtschaftskriegs aus unterschiedlichen Gründen, dann wird diese Entwicklung sehr schnell natürlich auch sich anders fortschreiben. Aber an sich beobachten wir erstmal, dass die Bereitstellung der Materialien für die Maschine Photovoltaik, um aus Sonnenenergie Strom zu machen, weiterläuft. Also der Rohstoff ist da, da ist im Moment kein Rückgang zu beobachten, ganz im Gegenteil, also der Ausbau geht, die Materialien sind weiter verfügbar. Und das treibt im Moment die Entwicklung, diese exponentielle Entwicklung, und übertrifft tatsächlich auch alle Erwartungen. Also auch das ist, glaube ich, nochmal ganz interessant. Denn es werden natürlich immer Prognosen gemacht, wo geht die Reise hin, was können wir erwarten in 1, 2, 3, 5 oder auch in 10 Jahren. Verschiedene Institutionen, also die International Energy Agency, US-amerikanische Einrichtung, aber auch Greenpeace, die haben tatsächlich die Entwicklung weltweit komplett unterschätzt. Also International Energy Agency, das weiß man schon lange, die sind eher eher konservativ unterwegs, fokussieren sich doch eher dann auf eine fossile Welt. Und die haben also den Ausbau von Photovoltaik, aber auch Wind weitestgehend unterschätzt. Also in 2009 zum Beispiel haben wir weltweit 23 Gigawatt an PV-Leistung gehabt. Und die International Energy Agency hat vorher gesagt, na gut, in 20 Jahren, also von 2009 bis 2030, wird die installierte Leistung sich ungefähr verzehnfacht haben, also von 23 auf 240 Gigawatt. Na, diesen Meilenstein haben wir 2016 erreicht. Also statt 20 Jahre haben wir nur 6 Jahre gebraucht, um die installierte Leistung von 23 auf 240 Gigawatt auszubauen. Also von daher, das hat sich sehr positiv entwickelt. Und selbst Greenpeace, die ja nun mal eher den Erneuerbaren zugewandt sind, haben prognostiziert im Jahr 2009 in einer Untersuchung oder Studie, dass wir im Jahr 2030 etwas mehr als 900 Gigawatt an Solarleistung installiert haben. Das haben wir locker überschritten. Wir sind im Moment bei ungefähr 1400 Gigawatt oder 1,4 Terawatt installierte Leistung weltweit. Also selbst Greenpeace als optimistisch erneuerbar zugewandt hat diesen Wert und die Entwicklung überhaupt nicht vorhersagen können. Dieses schnelle exponentielle Wachstum. Wenn man das jetzt mal vergleicht und sagen, ja gut, Solar, das ist jetzt gerade der neue Trend, aber vor 150 Jahren war es die Kohle, dann kam das Öl, dann kam das Gas. Kann man das nicht mal in ein Verhältnis setzen? Auch die Kernkraft ist ja sehr schnell gewachsen. Auch das kann man sich mal angucken, um mal diese Energiesysteme gegeneinander zu vergleichen und auch diese Entwicklung zu vergleichen. Da gibt es eine Untersuchung von Ember, US-amerikanischer Datenlieferant. Die haben sich angeguckt, wie viele Jahre hat es gedauert, um die Energieproduktion, wir müssen mal aufpassen, ne, mit Energie und Leistung, ist immer so der Vorwurf. Installierte Leistung bei Photovoltaik ist ja ganz toll, aber entscheidend ist ja die Energieproduktion, denn 1 Gigawatt PV verglichen mit 1 Gigawatt Kernkraftleistung, die produziert eine ganz andere Energiemenge, liegt an dem Nutzungsgrad oder den Volllaststunden. Ein Kernkraftwerk, was so 6.000 bis 7.000 Vollbenutzungsstunden im Jahr hat, produziert natürlich dann, also einfache Rechnung, 1 Gigawatt Leistung mal die Vollbenutzungsstunden ergibt ja dann die Energie, die im Jahr produziert wird. Also bei 1 Gigawatt mal 6.000 Stunden Volllast haben wir 6.000 Gigawattstunden. Währenddessen die Photovoltaik in Deutschland oder Mitteleuropa auf gut 1.000 Volllaststunden kommt. Also Faktor 6 dazwischen. Deswegen kann man jetzt die installierte Leistung nicht vergleichen. Hat noch andere Gründe. Kann man ja schon, dass die Kernkraft natürlich Grundlastkraftwerk ist, also Tag und Nacht produziert und die Photovoltaik nur tagsüber. Haben wir jetzt vor 2 Wochen ja schon mal diskutiert. Im Zuge des massiven Ausbaus der Batteriespeicher, dass wir jetzt den Strom nach und nach verschieben können von den Tag- in die Nachtzeiten. Aber da braucht man eine zweite Technologie. Also zurück zur Ausgangsfrage. Wie lange hat es gedauert, bis dieses Energiesystem ihre Produktionskapazitäten so ausgebaut hat, um angefangen von 100 Terawattstunden, dann 1000 Terawattstunden zu produzieren. Wenn man sich mal die Historie anguckt und mal die verschiedenen Systeme vergleicht, also Wasserkraft hat dafür 39 Jahre gebraucht, um global von 100 auf 1000 Terawattstunden hochzugehen. Die Kohle hat 32 Jahre gebraucht, also auch das eine langsame Entwicklung. Erdgas 28 Jahre. Also das sind eher so die drei Technologien, die sehr langsam gewachsen sind, um elektrische Energie zu erzeugen. Kernkraft, das war halt der Boom in den Ende der 60er Jahre angefangen und dann insbesondere getrieben durch die Ölkrise in den 1970er Jahren. Das hat auch kraftwerksbetriebsbedingt 12 Jahre gedauert. Also von 1971, da hatten wir dann global 100 Terawattstunden, 1983 Nach 12 Jahren waren wir dann bei den 1000 Terawattstunden. Und wenn man das mal dann diese Kurve fortführt, Kernkraft liegt bei knapp unter 3000 Terawattstunden global. Also diese explosive Entwicklung hat sie abgeflacht und mittlerweile ist sie seit knapp 10 Jahren stabil auf einem hohen und konstanten Niveau. So, also Kernkraft 12 Jahre im Vergleich zu den 32 Jahren bei Kohle. Windenergie hat auch 12 Jahre gebraucht. Das heißt, also die Windenergie hat eine ähnlich schnelle Entwicklung gehabt wie Kernkraft, hat sich dann aber davon etwas abgekoppelt. Mittlerweile also für die 2000 Terawattstunden, das heißt also wieder viele Zahlen heute, aber kennt man ja. Also um von 100 Terawattstunden diese Energiemenge zu verzwanzigfachen, hat die Kernkraft 18 Jahre gebraucht, die Windenergie nur 16. Also da war die Entwicklung dann etwas schneller, auch wenn die Entwicklung nicht so dynamisch ist bei der Windenergie. Und jetzt, warum spricht der Economist von einem solaren Zeitalter? Photovoltaik hat nur 8 Jahre gebraucht, um von 100 auf 1000 Terawattstunden, also eine Verzehnfachung der Energieproduktion, erreicht im Jahre 2021, also von 2013 bis 2021, 8 Jahre, um die Energieproduktion zu verzehnfachen. Was natürlich dann mit der entsprechenden Korrelation der installierten Leistung einhergeht. Und wir werden, wenn man diese Prognose mal weiterspinnt, wahrscheinlich die 2000 Terawattstunden erreichen nach ungefähr 10 Jahren. 10 oder 11, müssen wir mal gucken. Ich denke eher nach 10 Jahren. Also da werden wir jetzt aktuell sagen, muss man ein bisschen aufpassen mit den Daten. Also die sind jetzt von 2023, die ausgewertet wurden. Also da fehlen die aktuellsten Daten. Aber das müssten wir jetzt schon erreicht haben. Das heißt also im Vergleich zu Wind doppelt so schnell. Das ist exponentielles Wachstum. Und wir sehen im Moment auch kein Abbremsen dieses exponentiellen Wachstums. Ganz im Gegenteil, also die auch da nochmal der Vergleich mit dem Ausbau der Fossilen, die natürlich immer noch passieren. Also China, Indien insbesondere durch ihre industrielle Entwicklung setzen weiterhin auch auf fossile Kraftwerke, insbesondere Kohle, weil das halt ein einfacher Rohstoff ist, ein günstiger Rohstoff. Auch die Kraftwerke sind verhältnismäßig einfach schnell zu bauen im Vergleich halt zur Kernkraft. Das ist deutlich aufwendiger und teurer. Deswegen halt der Fokus auf Kohle. Wir haben in den Jahren 2004 bis 2013 so ein jährliches Wachstum von 3,5% gehabt bei den fossilen, bei der fossilen Erzeugung von elektrischer Energie. Und dann in den Folge 3 Jahren von 2013 bis 2023 ein Wachstum von nur noch 1,3% pro Jahr, vielleicht zu 3,5% im vorherigen 10-Jahres-Zeitraum. Das heißt also, das Wachstum ist abgeschwächt, bedingt durch den Zubau von Photovoltaik und Windenergie global. Jetzt kann man sagen, ja gut, wenn wir das Wachstum schwächen, dann wächst es ja weiter. Ja, das ist auch so. Also wir beobachten weiterhin, dass mehr Leistung zugebaut wird, insbesondere Kohle. Kernkraft hält sich auf einem Niveau, weil dann der Ersatz der alten Meiler durch neue erfolgt, in der globalen Sichtweise. Aber tatsächlich hat der Ausbau von Wind und Solar dazu geführt, dass die Wachstumsrate sich abgeschwächt hat. Das ist erstmal, kann man sagen, naja gut, ist das so doll? Ja und nein. Aber wir beobachten, offensichtlich können wir mit Wind und Solar substanziell fossile Kraftwerke substituieren. Das ist schon ein guter Weg. Und alle anderen klimaneutralen Stromerzeugungssysteme, also vor allem halt die Wasserkraft und die Kernenergie, die erleben nicht so einen Boom. Also da hat man das Gefühl, ja, Kernenergie kommt jetzt mal wieder so richtig in Schwung. Das beobachten wir definitiv nicht. Also von daher, das ist schon ein weiterer Punkt dafür, dass wir wirklich am Beginn eines solaren Zeitalters stehen, brauchen wir, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Tatsächlich ist das ja angestoßen, sicherlich durch Subventionen, und das ist auch heute noch so, ähnlich wie wir die Subventionen ja auch noch in den Fossilen haben, kennen wir, also Faktor ist immer noch Faktor 7, wenn wir uns mal angucken, die direkten und indirekten Subventionen in die Fossilen ist 7-mal größer als in die Erneuerbaren, wir sind so bei 7 Billionen Euro, oder US-Dollar, ist ja im Moment ungefähr der gleiche Wechselkurs, also 7 Billionen US-Dollar Subventionen in die fossilen, 1 Billion in die Erneuerbaren, so Pi mal Daumen. Und tatsächlich ist jetzt bei dieser Entwicklung zu erwarten, dass wir dann sehr schnell in ein Szenario kommen können, bei dem Kohle, Öl und Gas unattraktiv werden und dann dominiert wird durch Solar, durch Wind und dann natürlich auch durch Power-to-X, also dass wir dann Überschussstrom aus PV und Wind nutzen, um daraus dann Gase zu machen, Wasserstoff für die Energieversorgung, Strom, insbesondere natürlich die Heizenergie oder Wärmeenergie und im Transportsektor. Also das ist ein guter Weg, liegt einfach daran, Solar ist wahnsinnig günstig. Was wir allerdings auch beobachten, dass diese Entwicklung tendenziell in Ländern stattfindet, die nicht sonnenreich sind. Also wenn wir jetzt von einer solaren Revolution sprechen, müssen wir sagen, ja gut, dann passiert das weltweit. Das ist noch nicht der Fall. Stand heute beobachten wir den Ausbau der solaren Kapazitäten, insbesondere in Staaten, die, in dem mittel- bis nördlichen Teil der nördlichen Hemisphäre unterwegs sind, also Mitteleuropa, ne? Deutschland, die Niederlande, Belgien, Großbritannien. Wir sind nicht so sonnenreich. Das heißt, eigentlich ist unser Standort für eine solare Revolution nicht ideal. Und trotzdem funktioniert es. Also wenn man mal sich anguckt, die installierte Leistung pro Person ist in Deutschland auf Platz 3 weltweit, nach den Niederlanden und nach Australien. Und Australien hat eine doppelt so hohe solare Energie im Vergleich zu Deutschland oder den Niederlanden. Also das ist schon, das ist gar nicht so schlecht. Es lohnt sich offensichtlich. Also auch Japan, die etwas weiter südlich liegen, näher zum Äquator, etwas bessere solare Einstrahlung haben. Aber ne, USA, China, die haben natürlich jetzt schon viel größere Bevölkerung, sind ungefähr auf dem gleichen Level, was die installierte Leistung pro Person angeht und haben natürlich bessere solare Felder. Also China hat ungefähr Faktor 2 an solarer Einstrahlung, vielleicht zu Deutschland. Das heißt also, aus der gleichen Photovoltaikanlage in China kommt ungefähr die doppelte Energiemenge raus, vielleicht zu Deutschland. Nicht ganz, aber Pi mal Daumen. So, deswegen setzt China insbesondere auf die Solarenergie, deswegen beobachten wir in den USA, insbesondere ja im Moment, haben wir vor 2 Wochen diskutiert, in den USA, in Kalifornien halt diese sehr schnelle Entwicklung. Aber wer fehlt, sind die ganzen großen Nationen in der Nähe des Äquators, sagen wir mal so plus minus 20 Grad Nord-Süd, das wäre natürlich richtig attraktiv. Also, wer zählt dazu? Brasilien, Indien, Mexiko, klar, Ägypten, also dann die Sahara-Region, aber auch Bangladesch, Indonesien, also bevölkerungsreiche Staaten, Vietnam, Türkei, die setzen quasi gar nicht auf Solar. Also Bangladesch quasi null, Indonesien quasi null Photovoltaik installiert. Selbst Indien, die ja mittlerweile das bevölkerungsreichste Land der Welt sind, setzen quasi nicht auf Solar, sondern eher auf Kohle. Mexiko hat ein bisschen, aber auch Nigeria, Pakistan. Also wirklich bevölkerungsreiche, arme Länder, die natürlich auch eine ganz andere Energieinfrastruktur haben, als wir hier in Mitteleuropa oder in den Industrienationen. Die setzen bisher nicht auf Solar. Das wird sich ändern. Also wir werden dann in solchen Ländern wahrscheinlich von Entwicklungsländern eher so Insellösungen erleben. Denn was ich halt auch brauche, ist ein funktionierendes Stromnetz. Das liegt in den Ländern so auch nicht vor. Das müsste natürlich auch noch gebaut werden. Man hat da, wenn ich da jetzt investiere in so ein großes Solarprojekt, natürlich die Herausforderung der politischen Stabilität. Also das sind so Gründe, warum es da nicht so richtig vorangeht. Aber wenn diese Länder auch irgendwann mal loslegen und auf den Zug der solaren Revolution aufspringen, dann haben wir, also dann ist dieses exponentielle Wachstum, was wir im Moment beobachten, in Mitteleuropa, in den USA, in China, nicht auf absehbare Zeit zu stoppen. Man denkt ja immer an so S-Kurven. Das heißt also, am Anfang von so einer S-Kurve, das sind so klassische Entwicklungskurven, haben wir einen exponentiellen Anstieg und dann flacht diese Kurve wieder ab, bis sie sich dann irgendwann auf einem hohen Niveau weitestgehend stabilisiert, wie wir das zum Beispiel bei der Kernenergie beobachten. Das sieht also aus wie so ein S. Und da ist halt die Frage, wann wird die Photovoltaik in dieses Abflachen reinrutschen? Sind wir jetzt schon am steilsten Anstieg und das wird in den nächsten Jahren runtergehen? Und solange jetzt geopolitisch da kein, gibt es erstmal keinen Grund, wenn, klar, Wirtschaftskriege etc. Aber ansonsten kann die solare Revolution weitergehen und dazu führen, dass dann auch diese Länder in die solare Revolution einsteigen. Was wir natürlich dann brauchen, ist natürlich auch auf der anderen Seite die Verbraucher. Das heißt, wir müssen natürlich den Strom, auch wenn wir da erst bei 6% sind global, aber das geht jetzt halt sehr schnell, dass wir diesen Anteil vergrößern können. In Deutschland sind wir ja schon bei über 50% der elektrischen Energie, die aus regenerativen Energiequellen kommen, Solar, Wind, Wasser. Aber was wir auch beobachten, ist ein exponentielles Wachstum von Elektroautos. Also das, was in Deutschland ein bisschen den Eindruck entsteht, der Markt bricht ein, Elektroautos sind nicht mehr attraktiv. Wir beobachten jetzt gerade natürlich der Wirtschaftskrieg, der da mit eine Rolle spielt, mit den Zöllen, die wir jetzt nach den Amerikanern auch in Europa auf chinesische Elektroautos haben, um den heimischen Automobilmarkt und die Automobilhersteller zu schützen. Das ist dann eher Volkswirtschaft. An sich beobachten wir aber global einen Trend, dass immer noch, also exponentielles Wachstum ist beim Anteil der verkauften Elektroautos an den am Gesamtverkauf. Wir sind jetzt ungefähr bei etwas mehr als 20% der Autos, die weltweit verkauft werden, sind Elektro. Auch da muss man sagen, naja, 20%, das ist ja, ne, jedes fünfte Auto ist elektrisch, das ist ja noch nicht so doll. Ja, ist auch nicht doll. Also das ist viel zu langsam, weil wir einfach zu spät angefangen haben. Aber auch da exponentielles Wachstum. Gleiches gilt, und dann haben wir wieder den Link zur Folge vor 2 Wochen, auch der Verkauf von Batterien wächst im Moment exponentiell. Dass wir jetzt 2024, so Frage, wie schnell jetzt dieses exponentielle Wachstum geht, aber zwischen 1.000 und 1.500 Gigawattstunden an Batteriekapazität verkaufen werden. Also auch der Verkauf wächst weiter exponentiell und ist halt auch bitter nötig, weil wir den Solarstrom halt speichern müssen. Das alte Problem, Dunkelflaute, also kein Wind weht, die Sonne scheint nicht. Was machen wir? Wir müssen speichern, und zwar über mehrere Tage hinweg, nicht nur 1-2 Stunden, sondern idealerweise müssen wir in der Lage sein, den Strom mal mindestens 12, vielleicht auch 18 und dann auch irgendwann mal 24 Stunden zu verschieben. Auf dem Weg sind wir. Kalifornien schafft es jetzt schon, die Gaskraftwerke, die in den Nachmittagsstunden die abfallende Flanke aus der Photovoltaikproduktion auffangen, die zu substituieren mit Batterien, großen Batterien. Das sind keine Heimspeicher, sondern die großen Batterien, die direkt auch an den Verteilnetzen hängen. Naja, und der Preis fällt. Ne? Denn entscheidend ist immer, ist das Invest erstmal günstig? Auch noch andere Rahmenbedingungen, aber erstmal ist es günstig. Und wir brauchen bei den Batterien 80% Preisverfall seit 2013. Photovoltaik auch 80%, Wind sind wir bei den Offshore-Anlagen bei 70%. Onshore geht nicht mehr ganz so schnell. Da haben wir nur 40%. Also immer noch super, darf man nicht vergessen. Aber da ist der Weg noch nicht mehr so dynamisch bei der Windenergie. Die tut sich im Moment etwas schwer. Aber das ist das Entscheidende. Also wir brauchen neben dem Stromgestehungskosten und den Speicherkosten, brauchen wir noch weitere Rahmenbedingungen. Dazu zählt natürlich eine Planungssicherheit für mich als Investor, dass ich den Strom A verkaufen kann, dass ich damit Geld verdienen kann, aber dass dann auch die Rahmenbedingungen meines Invests passen. Deswegen ist natürlich jetzt eine Investition in Sahara-Ländern nicht ganz so einfach, auch wenn natürlich die solaren Bedingungen perfekt sind. haben wir natürlich eine politische Instabilität. Also dort zu investieren ist halt sehr riskant. Da bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt. Aber da sind halt auch genug Länder dabei, also Mexiko, Brasilien, das sind sehr stabile Verhältnisse. Sicherlich nicht so stabil wie in den großen Demokratien in Mitteleuropa oder in den USA oder natürlich auch die politischen Verhältnisse in China. Da ist das Invest sehr sicher auf Jahre. Und das kann man jetzt sicherlich auch in Südafrika erwarten. Klar, Bangladesch, Indonesien ist alles relativ safe. Auf dem afrikanischen Kontinent ist es etwas schwieriger. Und das ist natürlich für mich als Investor, wenn ich dort jetzt Geld investieren möchte, ganz entscheidend, dass ich dort meine Planungssicherheit habe. Wenn das aber sichergestellt wird und diese Länder dann auch mit einsteigen können, dann wird diese exponentielle Entwicklung weitergehen. Und tatsächlich, das ist jetzt so die Prognose, schon ab 2024 durch diesen Ausbau der Erneuerbaren, Solar insbesondere halt, aber auch der Windenergie, können wir den steigenden weltweiten Energiebedarf stärker mit Erneuerbaren decken und brauchen dazu immer weniger fossile Kraftwerke. Also man geht so davon aus, jährlich wächst der Energiebedarf um 2,5%, also der elektrische Energiebedarf. Und in der Vergangenheit brauchten wir halt, um den zu decken, fossile Kraftwerke. Und mittlerweile durch den schnellen Zubau sinkt dieser Bedarf, deswegen halt auch die Reduktion in der Ausbau der Fossilen. Das ist eine Beobachtung, die wir global machen. Also von daher, man kann davon sprechen, dass wir am Anfang eines solaren Zeitalters stehen, dass wir also immer mehr Photovoltaik installieren und dann es einen weiteren Marktdruck gibt, dort mit Speichern diesen Strom zu verschieben oder dann in einem weiteren Schritt dann daraus Wasserstoff zu machen, denn das muss der Weg sein. Spannend wird es dann noch die Frage, wie ist das mit der Versorgungssicherheit der Komponenten, also insbesondere der Solarzellen und der Solarmodule. Das ist auch sicher, solange es zu keinem Wirtschaftskrieg kommt zwischen China und dem Rest der Welt. Ansonsten ist natürlich die Maschine Solarzelle, das ist ja keine komplizierte Maschine, also man kann jetzt nicht innerhalb von einem Jahr die Kapazitäten, die China aufgebaut hat, einfach ersetzen. Aber der Rohstoff ist einfach. Also wir brauchen halt Quarz, dann brauchen wir Silizium, hochreines Silizium, und aus dem werden dann diese Wafer und dann die Zellen gemacht. Das ist keine komplizierte Technologie. Das heißt also, und sie ist sehr gut automatisierbar und skalierbar. Das heißt also, der Aufbau solcher Fabriken geht grundsätzlich sehr schnell, wenn der politische Wille oder die volkswirtschaftliche Notwendigkeit da wäre, weil ein Lieferant wegbricht. Im Moment, klar, ist die Welt abhängig von der chinesischen Produktion, wie in so vielen anderen Produkten auch. Aber das umzuswitchen, dass man diese Produktionskapazitäten in anderen Ländern aufbaut, also ob das jetzt in Europa ist oder in Brasilien oder in den USA, Mexiko, Kanada, wo auch immer, das ist kein Problem. Wenn die Rahmenbedingungen passen, würde man dort das schnell machen können, weil halt die Maschinen, die man dafür braucht, das ist alles nichts Kompliziertes, wird natürlich zu einer Delle führen in den Produktionskapazitäten, keine Frage, und auch in dem Ausbau. Aber diesen Wirtschaftskrieg, dem kann man einigermaßen gelassen entgegensehen, weil es Möglichkeiten gibt. Vor allem hätten dann ja auch die chinesischen Unternehmen ein Absatzproblem durch ihre massiven Überproduktionskapazitäten, die auch abgebaut werden. Also auch das wird nochmal spannend zu beobachten sein, wie sich das entwickelt. Denn auch der Markt, auch wenn er staatlich subventioniert und unterstützt ist, wird sich natürlich irgendwann sortieren müssen. Auch da greifen irgendwann mal Marktregeln, auch wenn der Markt ohne Frage im weltweiten Wettbewerb unfair ist. Aber die Sorge ist klein, dass wir nicht an Module und Zellen herankommen können in Zukunft. Ja, und dann steht dieser solaren Revolution, diesem solaren Zeitalter, eigentlich nichts im Wege. Und bei der derzeitigen Entwicklung können wir es schaffen, die Klimaschutzziele zu erreichen? Nicht in dem Zeitrahmen, den wir eigentlich müssten aus Klimaschutzsicht, aber trotzdem, diese Entwicklung ist super. Und auch das ist nochmal dann zum Abschluss ein wichtiger Aspekt, dass die Solarkraftwerke keinen negativen Impact auf den Klimawandel haben. Sie sind klimaneutral, anders als thermische Kraftwerke, auch die Ideen, das mit Kernkraft oder mit Kernfusion vielleicht in Zukunft zu machen. Also die Hoffnung, dass wir dann irgendwann mal Kernfusion haben, dass wir die leichten Wasserstoffatome verschmelzen, wie das die Sonne macht. Diese Kraftwerke haben das grundsätzliche Problem, es sind thermische Kraftwerke. Sie erzeugen Strom aus Wärme, indem wir das Wasser heiß machen, verdampfen und den heißen Dampf durch Turbinen treiben, die Turbinen in Rotation versetzen und dann über den Generator Strom erzeugen. Diese Kraftwerke erzeugen Abwärme und heizen damit den Planeten auf. Also das kann man zeigen, dass thermische Kraftwerke, Kernkraft, Kernfusion, obwohl sie klimaneutral sind, sie produzieren ja keine Treibhausgase, mittel- bis langfristig, wenn wir komplett darauf setzen würden, statt auf Solar, den Planeten auch aufheizen würden, wenn wir unseren wachsenden Energiebedarf damit decken wollen. Und der Energiebedarf wird weiter steigen global, auch wenn wir diese Entwicklung auch bremsen müssten, beobachten wir nicht. Also, heißt zusammengefasst, ja, wir stehen vor einem solaren Zeitalter. Wir sind mittendrin, eine wahnsinnig spannende Zeit, um sich, dass man jetzt ähnlich wie damals bei der industriellen Revolution, 19. Jahrhundert oder vielleicht sogar noch davor, aber insbesondere während des Mitte und Ende des 19. Jahrhunderts, dass wir Teil sind dieser solaren Revolution, dass das auch was ist, an dem jeder partizipieren kann, durch seine eigene kleine PV-Anlage, durch ein Balkonkraftwerk, dass man seinen Beitrag sogar leisten kann und dass wir es als Menschheit schaffen werden, marktgetrieben durch die solare Revolution den Klimawandel zu stoppen. Das sind doch schöne Aussichten. Nächste Woche geht es dann wieder weiter mit Christian Kamlott. Und in 2 Wochen geht es dann weiter mit uns. Da will ich dann nochmal auf das Thema Energiewende eingehen. Wir gucken uns nochmal den Monitoring-Bericht an zur Energiewende, der also vom BMWK, Wirtschafts- und Klimaschutzministerium, veröffentlicht worden ist. Also die Frage, wenn wir jetzt vor der solaren Revolution stehen, alles gut, aber wo stehen wir denn jetzt kurz- bis mittelfristig in Deutschland? Das gucken wir uns dann in 2 Wochen an. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal.